Schönen guten Morgen. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne scheint, der Frühling zeigt sich hier mit voller Pracht schon. Im Garten sieht man auch schon überall kleine Blüten, Knospen. Und ich freue mich, dass wir heute. Wir leben in einer schönen Jahreszeit. Und ich freue mich, dass wir heute Sonntag haben und dass wir schönes Wetter haben. Und ich freue mich, dass wir hier sind. Und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wie bist du heute Morgen aufgewacht? Ich finde es besonders schön, wenn es mir gelingt, ich werde wach morgens und einer meiner ersten Gedanken ist, Gott ist jetzt da. Er ist hier jetzt in diesem Moment mit seiner Liebe. Er ist hier bei meinem Aufwachen, bei meinem Start in den Tag. Und er freut sich über mich. Und dazu habe ich euch einen Vers mitgebracht, den ich in dieser letzten Woche gelesen habe. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Ich habe diese Karte im Internet so gefunden und ich dachte, so ein Smiley schicken wir schnell mal per WhatsApp irgendjemanden. Aber vielleicht ist das eine kleine Herausforderung für dich für die kommende Woche, jeden Morgen dir so ein kleines Smiley zu denken und dir dabei zu sagen, der Herr, mein Gott, ist jetzt bei mir und ich gehe mit ihm in diesen Tag. Und er ist jetzt hier bei uns in diesem Gottesdienst. Und wir wollen jetzt mit ihm sprechen und wer kann, steht bitte dazu auf. Herr, unser Gott, ich finde das viele Morgende unglaublich, wenn ich mir bewusst mache, du bist da, du siehst mich, du hast mich lieb und du jubelst, dass es mich gibt und du hast mich so wie ich bin, genau ausgedacht. Und danke, dass wir heute Sonntag haben und dass wir heute an diesem Tag hier im Gottesdienst uns das besonders auch bewusst machen können. Du siehst mich, jeden Einzelnen siehst du. Und du freust dich über mich und du jubelst über mich. Und du vergibst meine Schuld. Danke, dass das in unseren Herzen Raum haben kann und dass du uns diese Gewissheit schenken willst, immer mehr, dass wir da reinwachsen dürfen. Danke, dass du ein großer, mächtiger Gott bist. Und wir bitten dich, dass du uns heute offene Ohren und offene Herzen schenkst für dein Wort. Dass wir verstehen, dass jeder Einzelne versteht, was du ihm sagen möchtest. Segne du uns hier in diesem Gottesdienst. Segne du all die Menschen auf der ganzen Welt, die sich irgendwo in einem Gottesdienst treffen. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du da bist, dass wir dich feiern dürfen und dass wir uns freuen können über dich, der du uns heute jetzt begegnen willst. Amen. Auch in dem ersten Lied wollen wir uns das zusingen, zusagen. Groß ist der Herr, wir haben einen großen Gott. Und während wir das Lied singen, sammeln wir die Kollekte ein, die heute für die Aufgaben in der Gemeinde bestimmt ist. Lieber Gregor, vielen Dank für dein wunderbares Klavierspiel. Irgendwie hat da die Kommunikation nicht funktioniert. So ist das Leben, aber unser Gott ist trotzdem groß und wir singen gleich das nächste Lied. Das wird, hoffe ich, klappen. Es gibt ein paar Informationen und wir haben in der zu mir zu kommen. Wir haben in den letzten Wochen herzlich eingeladen zu More Than Gold. Und du sagst uns jetzt dazu noch etwas.
Ja, Kommunikation. Kann ich gleich mit einsteigen? Ja, ich möchte euch ganz herzlich einladen zu dem Gottesdienst nicht, aber Sportlerabend am Dienstag, den 26. um 19 Uhr. Die Flyer liegen alle draußen aus und eigentlich habt ihr es schon alle auch sicherlich gehört und gesehen, dass Sportler eingeladen sind, um über ihren Glauben zu reden, zu erzählen, was eigentlich so im Sport möglich ist, was sie erleben, was der Sport mit ihnen macht. Wir haben einen ganz besonderen Gast dazu eingeladen, und zwar den Daniel Diaz aus Brasilien. Aber wie das manchmal so ist, und da haben wir jetzt in der FEG hier auch schon Erfahrung mit, der ist leider nicht mitgekommen nach Deutschland. Eigentlich sollte er gestern landen und heute seinen ersten Vortrag halten, aber er hat eine Lungenentzündung bekommen und damit Flugverbot. Deswegen ist er nicht in Deutschland. Viele Gemeinden und Stationen haben jetzt ein Problem, was wir allerdings nicht haben, weil Daniel Diaz ist zwar nicht da, aber wir haben Ersatz bekommen, und zwar richtig Prominenten, von vielen vielleicht euch auch bekannt. Antonio da Silva, ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, wird am Dienstagabend dann hier sein und von seiner Sportlerkarriere, von seinem Glauben als Christ, wie er Christ geworden ist, was er jetzt so macht und so weiter, erzählt. Also, wir haben dann eine kleine Programmänderung, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, auf diesen Abend. Und freue mich genauso, wenn ihr alle kommt, möglichst viele Leute mitbringt. Es wird ganz kurzweilig und sicherlich ganz informativ. Von daher, herzliche Einladung.
Danke. Ich möchte euch heute ein besonderes Projekt vorstellen. Und dazu erst einmal die Frage. Oh, wie schön, dass sich einige melden. Es gibt eine sehr liebe Frau, die ein großes, weites Herz hat und sie ist auch eine Freundin von uns. Das ist Conny Specht, die Mama von Manuel und auch anderweitig noch mit uns verwandelt. Das will ich euch jetzt nicht alles erzählen. Und Conny hat eine ganz tolle Aktion gestartet. Sie hat Kraken gehäkelt, um Frühchen, also zu frühgeborene Kinder, die zu früh auf die Welt gekommen sind, etwas Gutes mitzugeben. Die Freundin unseres Sohnes arbeitet in Bochum auf der Neonatologie im Augusta-Krankenhaus. Das heißt, sie arbeitet mit diesen oft viel zu früh geborenen Babys und auch wir hören immer wieder die Geschichten, was mit diesen Kindern los ist. Und es ist nicht jetzt wissenschaftlich erwiesen, aber durch die Erfahrung haben sie gemerkt, dass diese Frühchen, wenn die so eine Krake auf die Brust gelegt bekommen und an diesen Tentakeln, die greifen ja noch sehr willkürlich rum, wenn sie diese Tentakeln der Kraken anfassen können, dass sich einfach ganz positive Auswirkungen auf den ganzen Organismus ausgeben. Und Conny hat das so begeistert, dass sie schon unendlich viele Kraken gehäkelt hat. Und jetzt ist es aber so, dass eine Kollegin von Olivia, die jetzt in Bochum arbeitet, nach Laos fährt. Die macht das auch seit ein paar Jahren schon regelmäßig. Und sie hat gefragt, können wir nicht auch Kraken mitnehmen nach Laos? Und Conny sagt, ja, ich häkel schon den ganzen Winter. Und ich glaube, bei denen zu Hause auf dem Klavier sind die ganzen Kraken immer gestapelt. Aber sie sucht Mitstreiter. Also wenn jemand Lust hat, Kraken zu häkeln. Ich habe eine Anleitung dabei, ich kann sie euch auch per E-Mail schicken oder einfach Kontakt zu Conny aufnehmen. Ich werde dieses Plakat hinterher an unsere Infowand auch hängen, die da an der Garderobe ist. Der mag sich bitte gerne melden, weil wir brauchen Kraken für Frühgeborene und missionarisch ist das ganze Gebete in diese Krake rein. Ich denke, wenn ihr häkelt, kann man so viel Segen und so viel Gebete in diese Krake rein häkeln. Das ist einfach großartig und so ein Frühchen kriegt dann nicht nur eine Krake, sondern auch ganz viel Segen von Gott mit. Das ist einfach eine großartige Form, einmal ja, gute Botschaft auf einem ganz ungewöhnlichen Weg weiterzugeben. Nächsten Sonntag feiern wir hier einen Taufgottesdienst. Das möchte ich schon einmal auch besonders sagen, wenn es noch Menschen gibt, die auch überlegen, Taufe, ist das was für mich? Ich denke, nach dem Gottesdienst darf Rolf Cyrus, unser Pastor, gerne darauf angesprochen werden. Viele weitere gute Angebote stehen auf der Rückseite des Papieres, das ihr am Eingang bekommen habt, das uns durch diesen Gottesdienst begleitet. Schaut es durch, für jung und alt und groß und klein gibt es dort tolle Sachen. Ja, jetzt singen wir das nächste Lied, Du bist meine Zuflucht und Stärke. Ich möchte noch mal ein kurzes Gebet sprechen für den Daniel Diaz, der ja jetzt leider nicht kommen kann. Und auch, weil ich das jetzt ein bisschen ausführlicher heute dargestellt habe, für die vielen Kinder, die viel zu früh auf die Welt kommen und so kämpfen müssen um ihr Leben und auch für die Familien. Vater, wir wollen dich bitten, der du so groß bist und so mächtig, dass du jetzt bei dem Daniel bist, der in Brasilien ist und irgendwie eigentlich ganz weit weg von uns und eigentlich auch schon hier sein sollte in Deutschland. Du weißt, was er jetzt braucht. Du weißt auch, welche medizinische Hilfe er braucht. Und wir bitten dich, dass du ihn segnest und ihm Kraft gibst und neue Gesundheit, dass er spürt, dass du ihn berührst und dass es auch einen Sinn hat für ihn, dass er jetzt eben zu Hause bleiben muss und im Krankenhaus ist und nicht ja, in Deutschland ist. Wir bitten dich auch für die Veranstaltungen, die quasi ja, mit ihm gerechnet haben, für die Menschen, die wegen ihm kommen wollten, dass du auch das segnest. Manches passiert in unserem Leben anders, als wir es planen und wünschen und wollen. Aber du bist größer und wir bitten dich, zeig in allem deine Größe, auch am Dienstagabend hier bei uns, wenn diese tolle Veranstaltung sein wird. Segne du die Menschen, die dort sind und sprechen und teilhaben lassen an ihrem Leben. Und segne die Menschen, die kommen und zuhören und Anteil nehmen. Und ich bitte dich auch für die vielen Kinder, die ja so früh auf die Welt kommen, die so kämpfen müssen um ihr Leben, für die Familien, die Eltern, dass du auch dort wirklich segnest, Leben kommen und Kinder auch mit einem schwierigen Start doch auch gut ins Leben kommen und dass auch dort dein Segen und deine Liebe und deine Kraft sichtbar werden. Stärke du auch die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Gib auch dort viel Weisheit und Kraft. Danke, dass wir dir das und auch viele andere Anliegen, die uns auf dem Herzen liegen, einfach immer wieder sagen dürfen. Amen. Gott ist da. Das wissen wir irgendwie alle. Das sagt er uns immer wieder. Aber bei uns gibt es immer wieder so ein Aber. Wir leben in bewegten Zeiten, aber es gibt dann Momente, in denen wir auf einmal wie erstarren, bewegungslos sind. Wir fühlen uns ohnmächtig. Vielleicht wird es sehr finster in uns und um uns herum. Ein Mensch bekommt eine Diagnose, ein Tumor in der Blase. Eine Woche später ist die OP. Dann folgen viele Tage warten, wie wird das Ergebnis sein? Was wird weiter geschehen? Ein Mensch stirbt, ein anderer Mensch bleibt zurück. Viele Jahre von Krankheit und Pflege sind zu Ende. Der Mensch ist nun alleine. Wie wird es weitergehen? Ein Mensch hat alles gegeben, immer gut für die anderen gesorgt. Nur er selbst ist auf der Strecke geblieben. Die Kräfte sind verbraucht, die eigenen Angelegenheiten vielleicht im Chaos versunken. Wie kommt er wieder auf die Beine? Es gibt einen Mann in der Bibel, der ist uns inzwischen schon ein bisschen vertraut. Predigt ist er gerade über Bord eines Schiffes geworfen worden. Heute geht es weiter mit seiner Geschichte. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wanden sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber, ich will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.
Jona war es ganz klar, er glaubt an den Gott des Himmels, der Erde und Meer geschaffen hat. Kein Problem, dieser Gott ist da, dieser Gott ist ihm nah. Aber dann passiert es. Jona wird in das tosende Meer, in die riesigen Wellen geworfen. Er stürzt ins Wasser. Die riesigen Wogen begraben ihn unter sich. Er geht unter. Er versinkt in den Wellen. Kaltes Wasser umgibt ihn von allen Seiten. Algen schlingen sich um seinen Kopf. Keine Luft zum Atmen. Er kämpft mit dem Tod. Eine Strömung zieht ihn weg. Nach unten, immer tiefer, bis auf den Meeresboden. Und dann kommt der große Fisch und verschlingt Jona. Das ist das Ende. Hier findet Jona sein Grab. Von hier gibt es keine Rückkehr für ihn. Die Pforten der Totenwelt schließen sich auf ewig hinter Jona. Hier wird er nie wieder rauskommen. So sieht es aus. Das ist eine schlüssige Beschreibung der Situation Jonas. Das steht alles so mehr oder weniger wörtlich im Bibeltext. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine andere Perspektive. Eine Perspektive, die Jona jetzt im Moment überhaupt nicht erkennen kann, die ihm gar nicht zugänglich ist. Da heißt es, im Anfang des Bibeltextes, des Predigtextes, es ist Gott, der den großen Fisch schickt. Und das hebräische Wort für schicken ist ein Fisch für Jona. So wie man ein Taxi bestellt, Gott bestellt mal so einen großen Fisch für Jona. Und die Zeit, die Jona in diesem Fisch verbringen muss, ist festgelegt. 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden. Das Spannende ist, die Zeit steht fest, bevor Jona betet. Das heißt, es liegt nicht an Jonas Gebet, dass er wieder rauskommt. Gott schafft in souveräner, freier Entscheidung die Voraussetzung dafür, dass der störrische Jona, der streikende Prophet, wieder auf den Weg kommt. Auf den Weg zu seinem Auftrag, auf den Weg nach Ninive. Aber für Jona ist das alles nicht zugänglich. Für ihn ist das einfach nur das Ende. Und Gott ist weg. In dieser Situation betet Jona und Dinge kommen in Bewegung. Und das schauen wir uns mal an, dieses Gebet des Jona. Denn dass Jona endlich betet, das ist etwas, was schon längst hätte passieren sollen. Ich denke mal, zu allen Zeiten haben die Leser dieser Jona-Geschichte darauf geradezu gewartet. Wann ist es endlich soweit? Wann wird Jona, der Prophet, der Mann Gottes, endlich beten zum Herrn, zu seinem Gott? Ja, und so weit musste es mit Jona kommen. In der Tiefsee, vom Fisch verschlungen, damit er endlich das tut, wozu ihn der Kapitän des Schiffes im 1. Kapitel, Vers 6, vergeblich aufgefordert hatte und was selbst die gottlosen Seeleute getan haben, beten. Eine kleine Anmerkung zu diesem Gebet des Jona: wenn man dieses Gebet aufmerksam liest, dann merkt man, dass es da verschiedene diese Situation von Jona. Die ersten Sätze passen ganz gut in diese Situation von Jona. Aber spätere Sätze, vor allem die letzten im Gebet, sind Aussagen, wie sie auch in Tempelpsalmen vorkommen. Und sie sprechen von einer inneren Kehrtwende, einer Umkehr des Jona. Die ist selbst in Kapitel 3 und 4 noch gar nicht so zu erkennen. Hier hören wir von einem Jona, der seine Lehren aus der ganzen Geschichte mit Nineveh gezogen hat. Und das kennen wir auch aus anderen Psalmen. Da ist ja am Anfang, Herr, hilf mir, alles stürzt über mir zusammen, so oder ähnlich. Und dann am Ende heißt es, und ich will dir danken, Herr, in deinem Tempel vor allen Völkern. Und da merkt man, da ist auf einmal eine ganz andere Perspektive, eine Retrospektive. Okay, also nur, dass wir das zuordnen können. In manchen Sätzen dieses Gebets hören wir von einem Jona, der hat das alles schon hinter sich. Es scheint, zurück zum Gebet, es scheint so, als ob Jona dieses absolute Worst-Case-Szenario gebraucht hat. Sein Gebet, was er spricht, macht seine völlige Hilflosigkeit deutlich. Und erst aus dieser Hilflosigkeit erwächst seine Bereitschaft zu beten. Erwächst seine Bereitschaft, sich dem Gott, vor dem er geflohen ist, wo er sagte, um Himmels Willen, weg von ihm, sich diesem Gott wieder zuzuwenden. Vers 3 sagt Jona, in meiner Not rief ich zum Herrn. Das kennen wir auch. Manchmal muss es ganz dicke kommen, bis wir uns Gott zuwenden. Deswegen gibt es ja auch dieses Sprichwort, Not lehrt beten. Und ich finde das, wie soll ich sagen, gar nicht so schlimm. Es ist etwas typisch Menschliches. Erst wenn wir offen sind, wenden wir uns an Gott. Erst dann sind wir offen für seine Hilfe, für seine Gnade. Bis dahin denken wir, na klar, das muss ich anpacken, den Schritt muss ich gehen, das muss ich verstehen, die Zusammenhänge kapieren, hier Klarheit gewinnen und dann geht das schon, dann kriegen wir das hin. Aber erst wenn wir verstehen, zum Beispiel, dass wir selbst nicht vor Gott akzeptabel sind, weil unsere Motive so oft korrumpiert sind, falsch sind und das Gute, was wir tun, viel zu halbherzig ist, ganz zu schweigen von dem, was auch an Bösem auf unser Konto geht. Lüge, Vertrauensbruch, Betrug. Erst wenn wir kapieren, wie aussichtslos unsere Lage vor Gott ist und wie sehr wir auf seine Vergebung, auf seine Gnade und Barmherzigkeit angewiesen sind, erst dann passiert glaubensmäßig, geistlich etwas. Erst dann fangen wir wirklich an zu beten. Und ist es nicht so, erst wenn die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung auf Heilung mehr, dann erst wird so richtig gebetet. Und vorher dachte man, naja, der Arzt wird schon richten, irgendwas hat die Medizin, die Forschung schon in der Hinterhand. Ja, und dann in seinem Gebet, in das Jona findet, klagt er Gott seine Not und er entdeckt das, was vorher für ihn gar nicht im Blick war. Gott ist mir nahe. Zunächst einmal schildert Jona ja Gott, seinem Gott ganz plastisch, wie die Lebensgefahr, in die er steckt, zunimmt. Wie das immer schlimmer wird. Das ist ja wie in einem Actionstreifen, wo sozusagen die Häufigkeit der Filmschnitte immer mehr zunimmt, die Action immer mehr wird, die Dramatik. Du warst mich, für eine Brandung und Wellen begruben mich. Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Und dann kommt der Fisch. Dabei weiß Jona, Vers 5, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Ihm ist ja ganz klar, seine Todesgefahr, in der er steckt, kommt von daher, dass er aus der Gegenwart Gottes geflohen ist. Weil er vor Gott und seinem Auftrag geflohen ist, hat ihn diese Situation eingeholt. Und dann geschieht das Erstaunliche. Trotzdem erlebte er in meiner Not, rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu ihm aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Das ist doch großartig, oder? Jona entdeckt, Gott antwortet mir. Gott hört meine Stimme, selbst unten auf dem Meeresgrund im Bauch des Fisches. Als er ganz ohne Hoffnung war, weit weg von Gott, weit weg vom Tempel, wo der Ort war, an dem Gott zu seiner Zeit gegenwärtig war, wo Gott angebetet werden, erlebt werden konnte. Liebe Gemeinde, das ist uns zur Ermutigung geschrieben. Das ist ein Zuspruch für dich und mich. Selbst wenn du dich ganz, ganz weit weg von Gott erlebst, in schwierigen Lebenssituationen, vielleicht auf der Intensivstation eines Krankenhauses, vielleicht in deiner größten Krise, die du seit langem gehabt hast, dein Gebet kommt bei Gott an. Das Spannende ist ja, nicht Jona kommt bei Gott an. Nicht Jona ist im Tempel, dort, wo man damals wusste, da ist Gott und nicht anders. Jona bei Gott an. Lange bevor du bei Gott ankommst, lange bevor Jona bei Gott ankam. Das ist eine Zusage. Es ist kein Problem, wenn du weit weg bist von Gott. Dein Gebet kommt bei Gott an. Und dann bekommt Jona Hoffnung. Da ist dieser kleine Satz in seinem Gebet, dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Merken wir, da verändert sich etwas für Jona. Da kommt seine Perspektive in Bewegung. Die auswegslose Situation, in der er steckt, wo er sagt, das ist ja der Weltuntergang schlechthin, auf einmal gibt es einen Ausweg, ein Licht am Ende des Tunnels. Und er spürt es und er ahnt es. Und dann verdichtet sich das für ihn zur Gewissheit. Ich werde hier rauskommen. Das ist eine Auswirkung von Gebet. Gebet öffnet dir den Blick für Hoffnung. Gebet schenkt dir Hoffnung. Weil du mit Gott in Verbindung trittst, weil du Gottes Perspektive erkennen kannst. Eine schöne Illustration für diese Erfahrung ist das Bild von einem Labyrinth. Es gibt ja manchmal so Labyrinthe, die sind aus Hecken geschnitten. Und wenn die Hecken dann ganz hoch wachsen, nicht, dann sind die über 2 Meter hoch. Man kann da so drin rumlaufen, man weiß nicht, wo ist der Ausgang. Man hört alle anderen und man läuft so und hier rum und darum. Und was sich dann auf einem Blatt Papier in gedruckter Form als nettes Rätsel darstellt, das ist dann auf einmal etwas, was einen zur Verzweiflung treiben kann. Und dann stellt euch vor, dann kommt ein Hubschrauber, wirft dir einen Gurt runter, du legst ihn um, der zieht dich hoch und auf einmal siehst du das Labyrinth im Überblick. Und du weißt genau, ist Trost. Da komme ich raus. Es gibt einen Ausweg. Das ist Trost. Das ist Hoffnung. Jona findet Trost und Hoffnung. Er weiß, das ist nicht mein Ende. Gott schenkt ihm das in seinem Gebet. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz erstaunliche Beobachtung in diesem Bibeltext. Da habe ich erst drüber hinweggelesen. Da heißt es ja, du warfst mich in die Tiefe. Kann man ja sagen, stimmt eigentlich nicht, das waren ja die Seeleute. Aber gut, sagt der Jona, Gott hat das so, die haben das im Auftrag Gottes gemacht. Und dann heißt es aber in demselben Vers 4, alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Selbst in diesen Chaosmächten, die das Leben von Jona bedrohten, erlebt Jona Gott. Es sind seine Brandungen und Wellen. Was ist das? Wie kann Jona so etwas sagen? Die Brandungen und Wellen, das ist doch lebensgefährlich für ihn. Wenn die von Gott kommen, ja bitte, dann soll Gott sich doch möglichst sofort abstellen und den Spuk beenden. Ich gebe zu, mir würde es sehr schwer fallen, so in der Situation von Jona zu beten. Aber das ist ein Ausdruck davon, dass Jona im Gebet die Perspektive wechselt. Nicht mehr, er ist vor Gott geflohen, jetzt ist Gott weit weg und jetzt wird er ein Opfer der Naturgewalten. Nein, es ist Gott, der Herr ist über das Meer. Es sind seine Wellen. Und die Wellen können nicht verhindern, dass Jona in Gottes Hand ist. Anzunehmen, Jona mit der Situation umzugehen, seine Situation auch anzunehmen. Nicht mehr die Panik bestimmt ihn, sondern die Glaubenssicht, es sind Gottes Wellen, in denen ich da stecke. Das heißt ja auch, erkennt Jona, auch in den Wellen ist mir Gott nah. Können wir das weiterdenken? Wagst du das weiterzudenken? Vielleicht bist du krank. Vielleicht leidest du an großen Schmerzen, die dich begraben. Wenn es mir so ginge, ich frage mich, ob ich sagen könnte, das sind Gottes Schmerzen. Nicht in dem Sinn, die hat Gott mir geschickt, um mich zu bestrafen, sondern Gott ist auch der Herr darüber. Die Schmerzen sind nicht Gottes Herrschaft entzogen. Und vielleicht begegne ich Gott in meinem Schmerz. Gott ist mir dann vielleicht auch in meinem Schmerz, durch meinen Schmerz nahe. Wir merken dieses Gebet von Jona, da kommt eine ganze Reihe von Sachen wirklich in Bewegung bei Jona und in seiner Sicht und Perspektive und die vielen Aber, die er vorgehabt hat, die wandeln sich. Und dann erlebt Jona, wie er mit der Hoffnung, die er gefunden hat, die in ihm aufgekeimt ist, wie er gerettet wird, wie er zu einer Rettung findet, einem neuen Anfang. Jona hat ja erlebt, dass Gott barmherzig mit den Seeleuten auf dem Schiff umging. Später hat Jona erlebt, dass Gott barmherzig mit den Menschen in Ninive umging. Und er erlebte, dass Gottes Barmherzigkeit auch ihm gilt, ihm, dem Missionsverweigerer, ihm, der gerade noch den Tod wollte. Flohen ist als Prophet, ihm, dem Jona, der nur noch den Tod wollte. Jona sagt, Vers 7, doch du, Herr mein Gott, hast mein Leben aus der Grube gezogen. Was heißt das denn ganz konkret? Zunächst einmal wird der Jona ans Land zurückbefördert. Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Im hebräischen Kommentar wird gesagt, das Wort, was für Ausspucken steht, im hebräischen Text ist ein derbes Wort, vergleichbar mit unserem Kotzen. Also der Fisch kotzt Jona wieder an Land. Das ist ja schon ein Humor. Gott bringt Jona wieder ans feste Land. Der Fisch, der ihn verschluckt hat, das war sein Grab, das war Jonas Hölle. 3 Tage, 72 Stunden, eine nicht endende Nacht, das war Hoffnungslosigkeit pur. Und dann mit einem Schlag wird deutlich, Gott hat Jona mit allem und durch alle das bewahrt und gerettet. Das, was die Matrosen schaffen wollten und mit vereinten Kräften nicht hingekriegt haben, nämlich Jona zurück ans Festland zu bringen, das hat Gott durch den Fisch vollbracht. Jona erlebt, Gott hat mich gerettet. Und deswegen kann er beten, Vers 10, ich werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt von dem Herrn. Aber es gibt noch ein größeres Wunder, als dass der Jona wieder ans Land gekommen ist. Denn der Jona, nach seiner Tour im Bauch des Fisches und nach seiner Erfahrung mit Ninive, die ja auch nicht ganz unproblematisch gewesen ist, ist ein anderer. Ein ganz anderer als vorher. Und das merken wir an dem Vers 9. Da steht, die, die die falschen Götter anbeten, verzichten auf deiner Gnade. Das ist ein anderer Jona. Wird Jona, der rebellische, nach seiner Rettung, nach der Rettung von Ninive, wird Jona, der rebellische Prophet, zum Lehrer seiner Mitmenschen. Nachdem Gottes Güte seinen Ungehorsam überwunden hat, indem Gott ihm zum Beispiel zeigte, wie die Menschen, die Jona so fürchtete und verachtete, zum Glauben kamen, und nachdem Gottes Güte seinen Trotz überwunden hat, wo er immer wieder sagte, ich will sterben und es macht alles keinen Sinn und so habe ich aber keine Lust. Nachdem Gottes Güte ihn in dem Fisch bewahrt hat, nach alledem teilt Jona seine Quintessenz, seine Erfahrung mit. Falsche Götter, andere Übersetzung, Nichtiges und Nichtse. Jona sagt, wer falsche Götter, wer Nichtiges verehrt, der verlässt Gottes Gnade. Der verlässt den Gott, der treu ist, der menschenfreundlich ist, der gütig ist und geduldig ist. Da schwingt für uns auch etwas mit. Wenn wir uns dem Auftrag Gottes für unser Leben, wenn wir uns dem Auftrag Gottes für unsere Gemeinde entziehen, dann bestimmt das Nichtige, das, was absolut zweitrangig ist, unser Leben. Wenn Jesus nicht mehr der Herr deines Lebens ist, dann sind es tausend andere Dinge, zweitrangige Dinge. Dinge, die es eigentlich nicht verdient haben, dass du um sie kreist. Und wenn für unsere Gemeinde nicht mal der Auftrag Gottes für die Welt im Mittelpunkt steht und unsere Gemeinde davon geprägt ist, dann dreht sich Gemeinde um sich selbst. Und dann werden alle Dinge, selbst der Lobpreis, zu zweitrangigen Dingen, zu Nichtigem. Die Frage ist, wenn wir das, weiß ich, wissen wir, was Jesus von uns will? Und wenn wir das nicht wissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zweitrangige Dinge unser Leben bestimmen. Jonas Geschichte zeigt uns einen Weg zur Umkehr. Und dieser Weg hat mit Gebet zu tun. Einem Weg zurück zum Zentrum, zurück zu Gott. Gott bewirkte durch den Fisch, dass Jona endlich bereit wurde, nach Ninive zu gehen. Und dieser Weg durch den Fisch, durch den Tod, das war ja wirklich sein letztes Gefühl, letztes Ende, sein Tod, wird für Jona zu einer Vorbereitung für seinen Dienst in Ninive, für seine Aufgabe in Ninive. Der Sturm, die Matrosen, die ihn ins Meer warfen, die Wellen, die Jona unter sich begruben, der Fisch, der ihn verschlang, die Hölle im Bauch des Fisches, also ich stelle mir das vor, war nicht sehr schön im Fisch, der hat bestimmt Mundgeruch gehabt und alles andere. Das musste alles dazu dienen, dass Jona den Auftrag Gottes annimmt, dass er das tut, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat, dass er sich so verhält, wie Gott es von ihm erwartet. Gott, der Herr, bringt Jona trotz allem auf den Weg nach Ninive. Ich denke, diese Geschichte ist damals und heute geschrieben worden, um uns den Spiegel vorzuhalten. Auch wenn wir oft wie Jona es nicht mehr verdient haben, als verschlungen und ausgespuckt zu werden, so steht trotzdem über alledem der Triumph Gottes, der uns durch diese Erfahrung brauchbar macht, den Weg nach Ninive anzutreten. Das zu tun, was Gott uns zeigt. Was ist dein persönliches Ninive? Was ist dein Auftrag, den Gott dir gegeben hat? Dieses Gebet von Jona hat seine Wirkungsgeschichte im Judentum gehabt, in der frühen Christenheit gehabt. Dieses Gebet von Jona wurde regelmäßig verstanden als ein Gebet der Umkehr. Eine Umkehr, die möglich wurde, ermöglicht wurde durch das, was Gott getan hat an Jona. Wir haben überlegt, Ostergarten findet nicht statt, was machen wir jetzt? Und wie können wir diese Zeit auch füllen? Und eine Gedanke, der uns von unterschiedlichen Seiten her geprägt und verfolgt hat, war der, wir brauchen einen Raum der Gottesbegegnung, einen Raum der Stille. Und wir werden diesen Raum haben, wir werden diesen Raum im Café Q, im Tanzraum haben, also ganz hinten in dem letzten Gruppenraum, wo der Spiegel auch drin ist. Und vielleicht wird ja für manche von uns dieser Raum ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir zum Beten kommen, wo wir stille werden, wo wir dann vielleicht auch umkehren, wenn wir das Gebet des Jona zum Beispiel beten. Am 23. März soll dieser Raum eröffnet werden. Wir werden einen Gebetstag, einen Gebetsvormittag dort haben. Und dann wird dieser Raum, so oft es geht, offen sein. Wenn du beten willst morgens um 6, sagst du einfach Bescheid. Wir werden einen Weg finden, dass du da reinkommen kannst und beten kannst. Es wird Zeiten geben, da werden wir als Pastoren dort sein, Arne, für eine Dreiviertelstunde, und wir werden dort so für eine Zeit, etwa eine Dreiviertelstunde, einen gemeinsamen Raum oder gestalten, um Gott zu begegnen. Das wird nicht so sehr darum gehen, viele Gebetsanliegen zu sprechen, sondern wirklich auf Gott zu schauen, uns für ihn zu öffnen, vielleicht auch auf ein Wort, ein Bibelwort zu hören. Ja. Herzliche Einladung, freut euch darauf, was da kommt. Ist viel angenehmer dort als im Bauch des Fisches, das verspreche ich. Und lass uns gucken, dass wir das Gebet des Jona zu unserem eigenen uns machen. Amen.
Wir wollen jetzt mit euch ein paar Lieder singen und ich lade euch herzlich dazu ein, ganz neu und ganz bewusst dabei Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade bei dem ersten Lied, das ist vielleicht etwas unbekannt, aber wir haben hier den Text, es gibt eine Übersetzung, ihr habt einfach Zeit, dieses Lied zu nutzen, euch den Inhalt anzugucken und nochmal die Predigt, das gerade gehörte, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ihr seid herzlich eingeladen. Bring your worry, grief and pain, every cause you have for shame. Lay it all down, lay it all down. Nothing left to do, others have buried you, and there's nothing left to do. Lay it all down, lay it all down at the feet of Jesus, at the feet of Jesus. Carried on, but your heart was tied. Feared the worst and felt the fire. Lay it all down, lay it all down. Filled with all those anxious thoughts, all your doubt became your God. Lay it all down. Regenbogenfarben bringt. Gott sieht unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, oh, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt. Seht, der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. Durch die Wolken dreht, ein Sonnenstrahl und
jetzt zusammen den Psalm 130 lesen, abwechselnd. Ihr, ja, das ist nicht eingedrückt, leider. Ich lese ihn vor. Aus der Tiefe meiner Not schreie ich zu dir. Herr, höre mich doch, sei nicht taub für meinen Hilferuf. Wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Aber bei dir finden wir Vergebung, damit wir dich ehren und dir gehorchen. Ich setze meine Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein helfendes Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt. Volk Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns. Und immer bereit, uns zu retten. Ja, er wird Israel retten von aller Schuld. Amen. Gefallen, was ich tue, soll darfst mich neu. Lass die Liebe, die du gabst, mich neu bewegen, wie du barmherzig zu sein. Sei dein lieblicher Geist mein Begleiter, der mich mit deinem Frieden lass die Gleichgültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen. Thank you.
You unravel me with a melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother, from my mother's womb, chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear.
Thank you.
Amen.
Diese Geschichte von Jona ist ja schon uralt und viele andere Geschichten, die wir kennen, auch. Und ich dachte gerade bei diesem letzten Lied, auch dieses Lied ist ja schon ziemlich alt, aber ist das nicht großartig, dass wir in einer langen, langen, nicht mehr vorstellbaren Reihe von Menschen stehen, die Erfahrungen machen können mit Gott, die genau das sagen dürfen, mir ist wohl in dem Herrn, mit diesen alten Worten. Ich lade euch jetzt herzlich ein zu Kaffee, Tee, Gesprächen draußen im Forum. Oh, kein Kaffee? Okay, kein Kaffee, aber zu Gesprächen draußen, zu Begegnungen. Fragt die anderen, wie es ihnen geht, wie ihre Woche war. Fragt vielleicht auch, was ansteht in der neuen Woche. Vielleicht möchtest du auch lieber in Ruhe mit jemandem sprechen und bleibst einfach sitzen und guckst, wer rechts und links neben dir sitzt und ob du mit jemandem da ein Gespräch führen kannst oder ein Gebet. Es gibt auch hier vorne die Gelegenheit, zu sprechen und zu beten. Nutzt einfach das, was ihr jetzt braucht. Sucht das, was ihr braucht und tut euch etwas Gutes. Und ich freue mich, dass wir zuversichtlich in eine neue Woche starten können mit diesem Sonntag. Jetzt werden wir uns alle noch zum Segen hinstellen, bitte. Und den spricht jetzt Rolf Zürus.
Dich und behüte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr schenke dir dieses feste innere Gewissheit. Er hört dich. Dein Gebet wird erhört, egal wo du steckst. Und der Herr lenke deinen Blick von dem, was nichtig ist, was zweitrangig ist, zu ihm, dem Zentrum, dem Herrn hin, zu dem lebendigen Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Sorgen, als alle Gedanken, als all das, was uns beschäftigt, dieser Friede Gottes bewahre dich in Christus Jesus. Amen.